Eigentlich habe ich insgesamt nur 5 Hauptpunkte, die ich herausfischen möchte. Erst einmal ist denn ab Vers 16, Matthäus 4, Vers 16, das Volk, das in der Finsternis wohnte, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die im Schatten des Todes leben und ohne Hoffnung sind. Kennen wir das noch damals, als wir nicht im Licht waren? Also fromm gesagt, wo wir noch nicht bekehrt gewesen sind? Wissen wir noch, was es heißt, wirklich diese Hoffnungslosigkeit zu haben, nicht zu wissen, welche Zukunftsaussichten da sind? Viele Menschen, die lange, lange schon gläubig sind, und ich bin seit meinem 16. Lebensjahr jetzt schon dabei, wir neigen dazu zu vergessen, was es heißt, nicht mit Jesus zu gehen. Aber Jesus ist in unser Leben hineingekommen und dieser Jesus wurde für uns zu einem Licht. Ich habe vorhin erwähnt, meine Mutter hat sich 3-mal scheiden lassen. Als Kind habe ich vieles durchgemacht, was nicht unbedingt positiv war. Und ich habe mir damals geschworen, meine Kinder werden so etwas nie wie das erleben müssen. Und in dem Fall, wo meine Frau dann gesagt hat, sie hat sich in jemand anders verliebt, habe ich gedacht, der Boden geht einfach von meinen Füßen weg. Was ist denn da? Aber dennoch, mitten in diese Krise, wusste ich, ich habe einen Halt. Ich habe einen Halt mitten in diese Krise, wo ich sonst nicht wusste, wohin. Dieses Licht war in meinem Leben, obwohl es ringsherum sehr dunkel war. Und wir haben dieses Licht erkannt, zumindest die, die an Jesus Christus glauben. Und haben wir es wirklich gelernt, dieses Licht weiterzugeben? Denn diese Welt da draußen ist dunkel. Diese Welt da draußen hat wenig Hoffnung. Nun, die sind sehr gut da drin, wirklich das einfach zu verdecken durch ihren Spaß und so weiter. Aber wenn man ganz ehrlich mit Menschen im Gespräch kommt und hinter diese Fassade guckt, dann merkt man, es gibt dieses, wozu das Ganze? Wir allerdings, die Christen sind, wissen, wozu das ist. Wir wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Wir wissen, dass wir in der Ewigkeit mit Gott die Zeit verbringen werden. Und wir wissen, dass wir Hoffnung haben. Und diese Hoffnung dürfen wir weitergeben. Jesus ging dahin in ein Gebiet, in dem wirklich wenig Hoffnung war. Jenseits des Jordans. Das Land, in dem die Israeliten das nicht richtig eingenommen hatten. Eine Verheißung lag da drauf, aber diese Verheißung ging nie richtig in Erfüllung. Und Gott sagt, hört zu. Hört bitte zu, denn das Licht ist gekommen. Jesus, mein Sohn. Und da fing Jesus an, dann zu predigen. Und er predigte aus meiner Hoffnung für alle Übersetzungen, kehrt um zu Gott, denn jetzt beginnt seine neue Welt. Vers 17. Die Volksbibel sagte, schlagt eine ganz neue Richtung für euer Leben ein. Dreht euch zu Gott um. Es beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte der Menschen. Denn Gott hat jetzt das Sagen. Hat wirklich Gott das Sagen in deinem, in meinem Leben? Kehren wir jeden Tag neu um zu Gott? Erleben wir, was es heißt, unter seiner Herrschaft das Leben zu leben? Mein persönliches Leben hat sich radikal verändert in dem Moment, wo ich hingekniet habe und gesagt, Jesus, sei du Herr in meinem Leben. Ich hätte damals nie daran träumen können, in Deutschland zu landen und hier in verschiedenen Gemeinden dienen zu können und helfen zu können. Aber da hat Gott einen ganz anderen Weg mit uns. Erleben wir, dass sein Königreich, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht in unser Leben, wie auch in unser Umfeld. Ich glaube, wir Christen sind so, ich sage einfach ganz bewusst, schwach in der Art und Weise, wie wir unser Umfeld prägen, weil wir es nicht gelernt haben, tagtäglich neu zurück zu der Quelle zu kommen. Zurück dahin, wo wir wirklich Kraft und Liebe und Gnade erfahren, um es anderen Menschen weiterzugeben. Jesus predigte, kehrt um. ihr seid in eine falsche Richtung unterwegs. Kommt zurück. Und das ist das, was Gott nicht nur ungläubige Menschen zuruft, sondern uns Christen auch ständig. Kehrt um. Kommt zurück. Kommt zurück zu dieser Quelle. Denn Gottes neue Welt möchte jetzt, heute, neu in dein Leben beginnen. Gottes Himmelreich jetzt hier auf Erden durch uns. Nun, Jesus ging weiter und predigte, dann begegnet er zwei wichtige Menschen. Petrus, auch damals noch Simon genannt, und sein Bruder Andreas. Und Jesus sieht, wie sie da draußen ihre Netz werfen, wie sie gerade dabei waren, zu arbeiten. Und mitten in ihr Leben hinein sagt Gott, kommt mit mir. Kommt. Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Stell dir vor, Gott würde morgen auf der Arbeit zu dir kommen, mitten auf deinen Tippen, auf deine Tastatur. Jesus würde höchstpersönlich erscheinen und sagen, komm mit, ich habe was für euch. Folgt mir nach, wir wollen runtergehen. Wir wollen dann von mir aus nach Büsum hingehen, um die ganzen Touristen, die da ankommen, etwas von Jesus zu erzählen. Ich wette mit euch, ihr hättet tausende von Ausreden, warum es nicht möglich ist. Ich auf jeden Fall. Morgen, ich bin in Heide, ich bin morgen in Hamburg und ich habe Klausuren, die ich dann da geben muss bei der Fachhochschule. Nee, Jesus, das geht nicht. Petrus, Andreas hier haben gesagt, ja. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Das war nicht nur eine einmalige Geschichte. Einiges später sehen wir zwei andere Personen, Jakobus, Johannes. Sie saßen da mit ihrem Vater sogar zusammen. Die haben auch gearbeitet, ihr Netzen geflickt. Und Jesus forderte sie auch auf. Komm mit. Und da verließen sie das Boot, verließen sie ihr Vater, verließen sie ihre Arbeit, ihre Netze und gingen mit Jesus mit. Es ist erstaunlich, wie hier wirklich zu sehen ist, eine Art Berufung und Gehorsam. Wie oft hat Gott uns etwas gesagt? Und wir haben es gehört. Und wir haben es vielleicht sogar ignoriert. Herr, ich habe so viel zu tun. Herr, ich habe gerade etwas gekauft. Ob ein Acker oder Ochsen oder ein Haus oder ein Auto oder irgendein neues Spielzeug. Herr, keine Zeit für dich. Wir sind alle so schnell dabei, irgendwelche Ausreden, irgendwelche Entschuldigungen zu haben, wie berechtigt sie auch immer sind. Diese Männer haben Gottes Stimme gehört. Und die haben wirklich gesagt, ja, Herr. Wie viele Menschen haben aus junger Männer oder Frauen oder sogar aus älterer Personen, ob es 30, 50 oder sogar 80 sind, die Stimme Gottes gehört, aber haben daraufhin nichts getan. Wie schlimm ist es, dass wir nicht gehorchen, obwohl wir gehört haben. Gott möchte uns wirklich zu Menschenfischer, also zu Menschen machen, die wirklich anderen helfen können, zum Glauben zu kommen. Evangelisten oder Menschen, die sehr stark diese evangelistische Begabung haben, sind für eine Gemeinde ein Segen und ein Fluch zugleich. Also Segen, weil sie mit vielen, vielen Menschen in Kontakte kommen, weil sie viel reden und eckig sind, sind sie auch manchmal. Und das macht sie ab und zu mal zu einem Fluch. Denn die wollen etwas verändern, nicht wahr? Unsere Gottesdienste müssen, ja, nicht christenfreundlicher werden. Unsere Art und Weise, wie wir etwas so tun, sollte ein kleines bisschen sich so ändern. Und die sind ständig dabei, uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Warum tun wir das nicht? Warum machen wir dieses nicht? Und. Wenn wir diese Menschen, die wirklich evangelistisch tätig und begabt sind, freisetzen, ihren Dienst zu tun, dass sie ihr Ding machen, dass sie mit Menschen in Kontakt kommen, aber denen helfen zu verstehen, dass nicht jeder so begabt ist und nicht jeder so sein muss, dann kann etwas Nettes entstehen. Wenn man sogar Leute hat, eine Gemeinde, die sagen, Herr, ich fühle mich berufen, ein Beter zu sein. Jemand zu sein, der wirklich Tag und Nacht zum Teil vor dein Angesicht tritt und wirklich Fürbitte für Menschen tut. Nun stell mal vor, wir würden die beiden irgendwie zusammenbringen. Dieser Mensch, der rausgeht, der Kontakt mit Dutzenden, wenn nicht Hunderte von Menschen hat, mit der Gebetsunterstützung und Kommunikation mit jemandem, der betet und Fürbitte tut, kann das ein gewaltiges Team werden. Denn durch Gebet bewirkt Gott etwas. Und ohne Gebet ist vieles nicht möglich. Menschenfischer. Menschen für Jesus gewinnen. Wo haben wir das letzte Mal persönlich gebetet für jemand? Persönlich gebetet für jemanden, der Jesus noch nicht kennt. Persönlich jemanden eingeladen zu irgendeiner Veranstaltung. Und auch ein paar Tage lang, wenigstens einmal, gesagt, Jesus, es wäre toll, wenn diese Person kommen könnte. Ich bitte darum. Bereite du diesen Mensch vor. Haben wir das irgendwann mal in der letzten Zeit so erlebt, dass Gott uns benutzt hat, um Menschen für ihn zu gewinnen? Menschenfischer, Berufung, Gehorsam. Das Letzte, was ich hier habe, ist: Jesus wanderte durch das Land, predigte in den Synagogen, verkündigte überall diese rettende Botschaft, dass Gottes neue Welt nun begonnen hatte. Jesus ist ein Vorbild für uns. Nun, ich fordere euch nicht heraus zu sagen, ich hinterlasse jetzt hier meine Arbeitsstelle und ich werde zu Wanderprediger. Das ist es nicht. Aber ich möchte uns schon ein bisschen herausfordern zu fragen, Herr, wo darf ich von dir, wo ich bin, erzählen? Wo darf ich diese gute Nachricht, Übersetzung Deutsch, Wort für Wort, Evangelium, weiter erzählen? Wo kann ich erzählen von dem, was ich erlebt habe mit Gott, um das weiterzugeben? Das finde ich so wichtig, dass wir erst einmal etwas mit Gott erleben. Dass uns persönlich etwas in unserer Bibel angesprochen hat. Und dass wir anderen Menschen davon was mitteilen können. Wenn wir begeistert sind von etwas, dann werden andere Leute auch davon begeistert sein. Damals, auch als ich wenig Geld als Pastor hatte, habe ich angefangen mit einer kleinen Internetfirma, ein bisschen Geld nebenbei meinen zweiten Pastor zu verdienen. Und ich war natürlich davon schon begeistert und angetan von dieser Tätigkeit. Damals, 1999, fingen wir an mit Internetpräsentationen und der Erstellung von dieser sogenannten Homepage. Und ich habe erzählt davon. Und jemand anderes, ein guter Freund von mir, hat in dem Moment auch etwas entdeckt. Apple. Apple Computer, ihr kennt das mit iPhone und iPad und so weiter. Und er hat versucht, mich zu bekehren. Er war so begeistert von seiner neu entdeckten Sache. Er hat immer wieder versucht, mich darauf einzureden und so weiter und so weiter. Und ich habe gedacht in dem Moment, wäre es nicht schön, wenn wir Christen noch halb so viel Begeisterung empfinden würden für Jesus und sein Wort, wie diesen Kerl für sein iPod? Wäre das nicht echt toll, wenn die Leute einfach von sich aus ganz natürlich die anderen Menschen erzählen könnten von dem, wovon sie begeistert sind? Wenn wir von etwas begeistert sind, egal ob es unser iPod ist oder unser neues Auto oder irgendein neues Spielzeug oder sonst irgendetwas, erzählen wir es ganz natürlich, ohne irgendwelche fromme Sprache oder sonst etwas. Und das dürfte und könnte auch vielleicht bei unserem Christsein auch so sein. Und da dürfen wir Gott darum bitten, Herr, schenke Gelegenheit, dass ich ein kleines bisschen heute etwas weitergeben kann von dem, was du in meinem Herz getan hast. Okay, vielleicht muss man vorher anfangen. Herr, tu etwas in meinem Herzen, damit ich begeistert erzählen kann von dem, was du bist und wie du bist. Das ist das, was Jesus getan hat. Er war begeistert von dieser rettenden Botschaft. Kehrt um. Kehrt um, denn etwas Neues fängt an. Euer Leben braucht nicht mehr hoffnungslos und dunkel und ohne Sinn und ohne Ziel mehr sein. Ich, der Herr, mein Vater im Himmel, der euch geschaffen hat, hat einen Plan für dich. Und er möchte gerne neu seine Liebe euch zeigen. Komm, komm zum Kreuz. Jesus ging durch die Gegend und er heilte alle Arten von Krankheiten und heilte Leiden. Nun, wir sind nicht Jesus. Ich garantiere euch, wenn ich mit 10 Leuten bete und alle 10 sind krank, gehen bestimmt 9 wieder nach Hause, genauso krank wie vorher. Aber vielleicht tut Gott bei einem davon was. Und ich bin dazu von Gott wirklich berufen, genau wie jeder andere im Raum, füreinander zu beten. Zu bitten, Herr, sei du gnädig und tu etwas hier in diesem Moment. Vielleicht haben wir ein äußeres Leiden und Gott möchte in dem Moment etwas machen. Dann dürfen wir dafür beten. Vielleicht gibt es ein inneres Leiden, wo wir mit Depression kämpfen oder mit unsere Ängste kämpfen oder mit irgendwelchen anderen seelischen Problemen. Gott möchte heilen. Denn das ist das, die Botschaft des Evangeliums ist Wiederherstellung. Wiederherstellung. Denn das, was kaputt ist, das, was der Teufel zertrampelt und gestohlen hat, möchte Gott uns, der Herr, wieder zurückgeben. Nun, auf dieser Erde leben wir in einer Art sündige Umfeld und wir werden nicht vollkommen gesund und vollkommen heil. Aber Gott möchte mehr geben als das, was wir häufig hier erleben. Und es ist erstaunlich, da wo diese Begeisterung da ist, das spricht sich herum. Vers 24 sagt, bald wurde überall von Jesus gesprochen, selbst in dem Ausland. Und man brachte viele Kranken zu ihm. Menschen, die großen Qualen hatten, die große Angst und Schmerzen hatten. Menschen, die besessen waren. Menschen, die Anfälle bekommen. Menschen, die gelähmt waren. Menschen, die innerlich wie äußerliche Probleme hatten. Und Jesus heilte sie. Die Frage, die ich für uns als Gemeinde zum Schluss haben möchte, ist, kommen die Leute zu uns? Als Gemeinde? Ist die Gemeinde ein Ort der Heilung? Innerer wie äußerer? Ist dieser Ort hier der Ort, in dem Menschen wiederhergestellt werden können? Oder machen wir sie sogar noch mehr kaputt? Ist das ein Ort, wo Annahme, wo Vergebung und Gnade herrscht? Wo wir miteinander umgehen, wie Jesus zuerst mit uns umgegangen ist? Reden die Leute von uns? Ist das Staatsgespräch? Ist das etwas, von dem die Leute sagen, hey, da ist was. Das möchte ich erleben, das möchte ich erfahren. Sind wir eine Gruppe von Menschen, die voller Begeisterung sind für Jesus und das, was er in unser Leben getan hat? Oder ist das reingeschlichen, so eine Art Tradition, eine Routine, eine Pflicht? Wenn das so ist, dann kann und möchte Jesus diese Kruste abhauen. Er möchte gerne neu unser Herz berühren. Er möchte wieder vorbeikommen an unserer Arbeit, vorbeikommen, da wo wir stille Zeit vielleicht so machen. Und er möchte zu uns sprechen. Er möchte sagen, komm, folge mir nach. Und dieses Mal zu sagen, nee Herr, keine Zeit, da können wir sagen, ja Herr. Ja, Herr, ich gehe mit dir. Ja, Herr, ich folge deiner Stimme. Das nächste Mal, wo der Herr vielleicht sagt zu uns, geh rüber zu deinem Nachbarn und tu ihm was Gutes, ohne Hintergedanke, dann tun wir das. Wo wir irgendwo anrufen, um einfach Hallo zu sagen, vielleicht tun wir das. Vielleicht das nächste Mal, wo wir im Gespräch mit jemandem kommen und diese Person schüttet das Herz aus, vielleicht können wir zum Schluss anbieten, darf ich für dich beten? Es ist erstaunlich, egal wer das ist, alle Leute sagen ja bei mir. Und dann fange ich an zu beten und die sind ganz überrascht, dass ich meinte jetzt in dem Moment. Die meinten dann zu Hause irgendwie im Stillen und dann fange ich an einfach für sie zu beten. Und die Leute sagen fast immer, wenn sie was sagen danach, das tat irgendwie gut, danke. Ja, das war gut. Und das dürfen wir. Denn Gott hat uns dazu berufen, Salz und Licht zu sein. Jesus ging hinaus. Und das ist das, wozu Gott uns als Gemeinde auch berufen hat, hinauszugehen, dort zu leben, dort zu prägen, dort Licht zu sein für diese hoffnungslose Welt. Lass uns nicht länger unser Licht verdecken, sondern lass uns erlauben, dass Gott durch uns hindurch leuchtet für diese Welt. Ich bete kurz. Von ganzem Herzen, Jesus, danke ich dir für dein Beispiel. Ich möchte jetzt bitten, Herr, dass du uns wirklich herausforderst. Herausforderst, das zu tun, was manchmal für uns unangenehm ist, wo wir unser kleines bisschen davor scheuen. Aber lass uns immer wieder fest spüren, dass du bei uns bist, dass du uns nie allein lässt und dass du mit uns gehst. Danke, dass du gegangen bist in diese Welt für uns, dass du gekommen bist, um uns zu lieben, für uns zu sterben. Und der Beweis deiner Herrlichkeit ist, dass du auferstanden bist und wiederkommen wirst. Danke, Jesus. Amen.